Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Steuerfahnderin Birgit Orts. Und falls Sie jetzt zusammenzucken, weil Sie eine fällige Steuererklärung noch nicht abgegeben haben oder weil Sie vielleicht die Werbungskosten tendenziell ziemlich großzügig ausgelegt haben, ihr geht es vor allem um die großen Fische, um die organisierte Steuerkriminalität, die den Staat, also uns alle, Milliarden kosten. Herzlich willkommen, Frau Orts.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Wir werden noch viel reden über die detektivischen Fähigkeiten, die Sie brauchen, auch darüber, wie sich das System oft selbst behindert, welche Rolle dort Tretroller und Ferraris spielen. Und weil ich gerade bei Fahrzeugen bin, Sie sollen eine begeisterte Motorradfahrerin sein. Stimmt das?
Ja, also ich fahre sehr gerne Motorrad. Derzeit kommt das leider etwas zu kurz, aber in der Tat, das ist ein Hobby.
Die große Freiheit ist der Wind um die Nase?
So ist es. Ich fahre nie mit zugeklapptem Visier.
Ich habe mich gefragt, Sie besuchen uns aus Nordrhein-Westfalen, ob Sie per Motorrad gekommen sind.
Nein, ich bin mit dem Auto.
Also die kürzeren Strecken mit dem Motorrad und die längeren dann doch mit anderen Verkehrsmitteln.
Also Motorradfahren ist eigentlich nur das Hobbyfahren. Also nicht von A nach B kommen, da nimmt man das Auto. Es ist einfach nur Spaß an der frischen Luft, am Fahren, die Gerüche der Natur mitbekommen und diese Freiheit.
Eine Leidenschaft. Und da blitzen dann die Augen. Birgit Orts, Steuerfahnderin, heute unser Gast. Ob Cum-Ex-Deals, Steueroasen oder Betrug durch Corona-Hilfen, der Schaden durch Wirtschaftskriminalität, der ist enorm. Birgit Orts hat ein Buch dazu veröffentlicht, als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes, heißt es. Heute besucht sie uns im Studio. Frau Orts, mit wem haben Sie es vor allem zu tun?
Ja, mein überwiegendes Gegenüber ist nicht der Individualfall, also wie man sich das so bildlich vorstellen kann, der kleine Gewerbebetreibende, der vielleicht mal vergessen hat, irgendwas zu erklären, sondern ich beschäftige mich überwiegend mit dem Bereich der organisierten Kriminalität.
Wie sieht denn der normale Arbeitstag, sage ich mal, im Leben einer Steuerfahnderin aus? Denn die spektakulären Zugriffe, wo dann jemand im Schlafanzug aus seiner Villa kommt, die sind wohl doch eher die Ausnahme.
Oh, das kommt drauf an. Nicht überall ist die Presse dabei. Also es kommt schon häufiger vor. Ja, der normale Alltag ist so, man hat einen Plan, geht ins Büro, macht den PC an und dann ist der Plan erledigt.
Das ist bei mir auch so.
Ja, wie sieht der aus? Also ich bearbeite ganz am Anfang eines Falles natürlich eine Verdachtsmeldung oder eine Anzeige, irgendwas, was auf den Tisch gekommen ist, was ich beurteilen muss.
Und wie wittern Sie, das sollte ich mir mal genauer angucken, wann fällt Ihnen was auf, wo gehen die Nackenhaare hoch?
Also die Anzeigen, die wir bekommen, sind ja schon so, dass man nachgucken muss. Wir checken unsere Datensysteme, wir schauen in die Steuererklärung, kann das passen, kann das nicht passen und ja, wenn dann steigt man halt richtig ein.
Kann das passen, kann das nicht passen? Wie entwickelt man ein Gefühl dafür? Können Sie uns dafür ein Beispiel geben?
Ja, ein ganz einfaches Beispiel ist eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung, wo vielleicht ein Transfer von 600.000 drauf ist, wo die Bank gesagt hat, das ist ein bisschen komisch, das müssen wir mal den Behörden melden. Und ich schaue in die Steuererklärung und sehe, der hat Einnahmen von 3.000. Oh. Dann fragt man sich, wo kommt das Geld her?
Die Differenz ist recht groß.
Ja, genau.
Nun gehören zu Ihrem Job, das habe ich aus dem Buch gelernt, auch Durchsuchungsaktionen morgens um 5. Manchmal haben Sie die Koordination von gleich 50 Durchsuchungen an 50 verschiedenen Orten zu koordinieren. Also langweilig ist es nicht.
Das ist nicht langweilig.
Können Sie uns mal einen, ohne Namen natürlich, aber können Sie uns mal ein Beispiel geben für einen großen Einsatz?
Ja, zum Beispiel den ich in meinem Buch schilder. Das ist, das waren tatsächlich 54 Durchsuchungsorte, die man koordiniert musste. Alle hatten dann in den Jahren vorher gab es diese Puzzlearbeit, dass das alles zusammenhängt. Und um erfolgreich zu sein, muss man dann zeitgleich alles durchsuchen. Und das ist natürlich ein unglaubliches Unterfangen. Und das ist mega spannend, aber das erfordert auch eine Wahnsinnskonzentration. Es ist sogar an dem Tag tatsächlich wie ein Krimi. 54 Durchsuchungsorte, was da passieren kann. Bei dem einen gibt es vielleicht eine Verhaftung, beim nächsten Also jede Durchsuchung ist eine Wundertüte.
Hat sie schon mal jemand mit der Waffe erwartet?
Nein, mich persönlich noch nicht, aber das hat es tatsächlich schon gegeben. Also
was treibt sie im Innersten an, im Allerinnersten, diesen nicht ganz ungefährlichen Beruf auszuüben?
Gerechtigkeitssinn. Ich möchte gerne für Steuergerechtigkeit sorgen. Das machen meine Kolleginnen und Kollegen genauso. Wir sind eine ziemlich gute Truppe. Unsere Arbeit ist sehr, sehr wichtig. Wir sind eine Strafverfolgungsbehörde und wir möchten dafür sorgen, dass nicht nur der Bürger, der seine Steuern sofort vom Lohn einbehalten bekommt, sondern auch die ihre Steuern richtig erklären und abführen, wo man schon mal genauer hingucken muss.
Und 600.000 Überweisungen bei 3.000 Einkommen sind dann doch nicht so Otto-Normalbürger, ne?
Nein, die sind dann etwas auffällig und das schreit schon ein bisschen danach, dass es da irgendwas Illegales gibt.
Eine Nummer dazwischen sind dann Restaurants, wo Pfannkuchen mit 12 Eiern gebacken werden, aber nur mit 100 Gramm Mehl, also wo die Abrechnungen gezielt frisiert werden.
Genau, genau. Aber ich habe mehr mit den strukturellen Fällen zu tun.
Mit den ganz großen.
Genau.
Mit den ganz großen, Stichwort, über welche Summen, Frau Orts, sprechen wir eigentlich? Wie viel Geld gilt dem Staat durch große Steuerhinterziehung, durch auch kriminelle Kartelle, sag ich mal, verloren? Weiß man das überhaupt?
Ja, es gibt Schätzungen. Die Dunkelziffer ist natürlich nicht bekannt, aber es gibt Schätzungen von jährlich 100 Milliarden durch Steuerbetrug insgesamt. Dann müssen wir natürlich auseinanderhalten. Mein Bereich war überwiegend der europaweit begangene Umsatzsteuerbetrug. Da schätzt man europaweit jährlich 50 Milliarden. Dann haben wir den Cum-Ex-Bereich, da schätzt man auf 15 Milliarden. Also in diesem ganzen Bereich, auch Clankriminalität, da kommen solche unfassbaren Summen raus. Es ist ganz wichtig, dass wir da tätig werden, damit diese Summen auch wieder reinkommen. Die fehlen im Staat.
Es fiel schon mehrfach das Wort global, europaweit. Das heißt, Ihre Arbeit, Sie arbeiten in Nordrhein-Westfalen, ist sofort grenzüberschreitend. Dann arbeiten Sie auch mit anderen Behörden im Ausland zusammen, oder?
Ja, nicht in jedem Bereich. Vieles ist doch auf Deutschland fokussiert, aber gerade Umsatzsteuerbetrug oder Cum-Ex und so weiter ist natürlich global aufgestellt. Die Täter machen nicht weder vor unseren Landesgrenzen innerhalb Deutschlands und auch schon gar nicht vor denen innerhalb Europas machen die Halt.
Sie leben ja, Frau Orts, Sie leben von Hinweisen. Es braucht einen konkreten Anfangsverdacht, sonst kriegen Sie von keiner Staatsanwaltschaft in Deutschland die Handhabe zum Beispiel für eine Durchsuchung. Das ist ja auch gut so, sonst könnte ja jeder einfach mal so petzen.
Mein Nachbar
hat
korrekt
eine Million in der Badewanne oder so. Ich frage mich manchmal, wie funktioniert dieses Dreieck Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung, Polizei?
Also wir leben natürlich von Meldungen und von Anzeigen und an uns Ermittlern ist es natürlich so viele Informationen zusammenzuführen, dass man zu einem Anfangsverdacht kommt. Und dann wenden wir uns an die Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt sagt dann, ja, das sehe ich genauso. Da werden wir mal Durchsuchungsbeschlüsse anregen oder andere strafprozessuale Maßnahmen. Es gibt ja nicht nur direkt eine Durchsuchung, es gibt auch Telefonüberwachung, Observationen, das ganze Spektrum, was auch die Polizei hat. Weil, und das weiß eben da draußen keiner, wir haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Beamten des Polizeidienstes.
Zu Gast ist eine Frau, die ihr Geld wirklich wert ist, die Steuerfahnderin Birgit Orts. Denn als Steuerfahnderin holt sie ein Vielfaches ihres eigenen Gehaltes wieder rein, wenn's klappt. Frau Orts, hat eigentlich irgendjemand sich mal angesehen, wie viel ein Steuerfahnder, eine Steuerfahnderin so im Schnitt wieder reinholt im Erfolgsfall?
Es werden Statistiken bei uns geführt, welche jetzt nicht auf den Fahnder, auf den einzelnen persönlichen Fahnen darunter gebrochen, aber schon so in der Summe, was wir reinholen. Jetzt ist das natürlich bei uns, die Steuerfahndung Düsseldorf ist die größte Steuerfahndung.
Die Zahl haben Sie nicht genannt, die würde mich ja schon interessieren.
Ja, ich kann Ihnen das so genau nicht sagen. Also manchmal liegt es im Schnitt bei 400.000. Bei uns in der Taskforce, die sich mit dem Bereich der OK, organisierten Kriminalität beschäftigt, wo wir natürlich auch Cum-Ex-Verfahren haben, ist es natürlich deutlich mehr.
Man kann es nur schätzen. Also Sie sagten 100 Milliarden, andere schätzen vorsichtiger 50 Milliarden. Aber jedenfalls, jedes Jahr geht dem Staat ein Riesenbetrag durch bewusst hinterzogene Steuern verloren, durch Kriminalität. Lassen Sie uns mal einen Moment spinnen und denken, das Geld stünde zur Verfügung. Das ist ein Riesenbetrag, damit könne man doch allerhand bewirken, oder?
Ja, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich darauf aufmerksam machen wollte. Also natürlich erstmal erklären, wer sind wir Steuerfahnder? Wir sind keine Betriebsprüfer mit einer erweiterten Kompetenz, sondern wir sind tatsächlich Steuerpolizei. Und dann wollte ich natürlich sagen, wir sind Steuerpolizei, aber wir können nicht so, wie wir eigentlich müssten, weil uns ein bisschen die Ausstattung fehlt und auch die Ausbildung. Und
Und wenn der Betrag da wäre, die 50 bis 100 Milliarden, dann wären
könnten
die
könnten wir Schultoiletten sanieren, genau, das Bildungssystem stärken, Grundrenten.
Umso erstaunlicher, das klingt durch Ihr ganzes Buch durch, dass es oft der eigene Betrieb ist, der Ihnen die Arbeit schwer macht. Also durch das Buch zieht sich auch die Klage, dass zusätzlich zur schwierigen Arbeit die Situation durch die eigenen Strukturen, ich sag mal, gehemmt ist, zu wenig Leute, zu wenig Mittel. Was gehört alles dazu?
Ja, das ist das Problem. Die Steuerfahndung ist angegliedert an die Finanzverwaltung der Bundesländer. Und innerhalb dieser ganzen Struktur sind wir ein Mikrokosmos. Also gerade in Nordrhein-Westfalen sind wir mal gerade 2,3% aller Finanzbeamten. Und an den Stellen in dieser Oberfinanzdirektion, die unsere Mittelbehörde ist, wo über Ausbildung, über Anreize, Motivation, Beförderung, Ausstattung entschieden wird, da kommen wir nicht vor.
Und zur Ausstattung gehören ganz simple Dinge, also zum Beispiel Platz für die 200 Kartons, die Sie mal irgendwo rausholen. Oder ich habe mich auch gefragt, wenn Sie Schwarzgeld finden, haben Sie genug Tresore? Ich meine, das können Sie ja nicht zur Bank bringen. Das sind ja Beweisscheine.
Ja, das mit diesem Geldwäschefall, den ich in meinem Buch geschildert habe, da hatten wir tatsächlich das Problem. Wohin damit? Also wir haben vielfach ist auch diese Verwaltung, die ist das nicht gewohnt, in diesen Bereichen polizeilich zu denken und auch in dieser Ausstattung nicht genügend bereitzustellen. Ja, zum Beispiel größere Räume, Asservatenräume. Wir können jemanden festnehmen. Wir haben aber keine Handschellen. Bei mir ist es ja, das habe ich im Buch geschrieben, eine erkennungsdienstliche Behandlung. Das können wir machen, also vom Dürfen her. Aber wir können es nicht praktisch. Ja?
Das heißt, die Steuerpolizei ruft dann die, ich sag's mal böse in Anführungszeichen, richtige Polizei und sagt, ich habe wen festgenommen, für den mal ab?
Genau so. Wir müssen so immer um Amtshilfe bitten, genau, weil wir das selber nicht können. Ich kann da schlecht Kabelbinder nehmen.
Ich habe in meiner unendlichen optimistischen Naivität gedacht, klar arbeiten Steuerfahndung und Polizei zusammen. Sie feiern das als Errungenschaft in Nordrhein-Westfalen, dass Sie unter einem Dach sitzen.
Genau.
Mit der Polizei. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, das ist in der Tat so. Also wir haben festgestellt im Laufe der Jahre, dass Steuerhinterziehung systemimmanent ist bei anderen Deliktsbereichen. Zum Beispiel die Deliktsbereiche, die Polizei bekämpft. Und so ist die Zusammenarbeit immer mal im Einzelfall gewachsen, so dass man von den Kollegen der Polizei um Unterstützung gebeten wurde. Oder wir haben die Kollegen um Unterstützung gebeten. Und daraus erwachsen ist einfach das System der zusammengeschobenen Schreibtische, dass wir sagen, so, also Steuerhinterziehung ist immer immanent bei euch dabei, also lass uns doch zusammenarbeiten. Und so sitzen wir jetzt in NRW seit 8 Jahren im Landeskriminalamt und profitieren unfassbar gut davon, dass die Polizei mit uns arbeitet, wir mit der Polizei zusammen. Und das geht Hand in Hand, das ist ganz hervorragend. Wir können uns in allen Bereichen ergänzen.
Ist gut, wenn man Kollegen auch mal sieht, ne? Und nicht immer erst anrufen, anmelden
ja,
oder sonst
natürlich.
Das Buch bezieht sich auf einen realen Fall, Umsatzsteuerhinterziehung in globalem Ausmaß und in ganz großem Umfang. Wir können das nicht im Einzelnen aufdröseln. Das ist ein abgeschlossener Fall, der sich hinzog von den ersten Verdachtsmomenten bis zur Verurteilung. 2009 bis 2016 hat es gedauert, 7 Jahre. Das ist auch ein Geduldsspiel.
Oh ja.
Nicht nur für die eigenen, auch nicht zuletzt für die eigenen Nerven. Frau Orts, steckt in Ihnen eine Jägerin?
Ja, wenn ich einmal angebissen habe, dann lasse ich so schnell nicht los. Das ist wohl korrekt. Das gilt aber nicht nur für mich, das gilt für unsere Kollegen alle. Wir haben halt alle einen kriminalistischen Spürsinn. Und wenn man einmal anfängt, in diesen organisierten Strukturen sich die einzelnen Puzzleteile zusammenzusuchen, dann lässt man nicht mehr los. Dann siegt die Gerechtigkeit, dann siegt die Motivation, diese Strukturen zu zerschlagen und dahinter zu kommen. Das kann schon mal Jahre dauern.
Die Hörer können es gerade nicht sehen, aber die Hände von Frau Orts, die ermitteln gerade mit. Das Gegenbild hat Ihnen mal einen Täter ins Gesicht geschleudert und damit auf die Ausstattung angespielt. Ihr fahrt auf Tretrollern Ferraris hinterher. Ist das ein gutes Bild?
Das ist ein sehr gutes Bild, das ist trefflich. Zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat, bis heute sind natürlich ein paar Jahre vergangen und ich vergleiche das jetzt, dass der Tretroller inzwischen vielleicht ein BMX-Rad geworden ist oder ein größeres Kinderfahrrad.
Wollte ich gerade sagen, Motorrad wäre doch schon mal gar nicht
schlecht. Oh, das wäre schon nicht schlecht, aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Mhm. Wir sind in NRW allerdings wirklich ganz gut dabei durch die neue Landesregierung, die sich auch die Bekämpfung der Finanzkriminalität, so kann man Steuerhinterziehung auch besser bezeichnen, so dass man es deutlicher sieht, dass es tatsächlich, dass wir eine Strafverfolgungsbehörde sind und die Reformierung der Steuerfahndung tatsächlich in den Koalitionsvertrag eingetragen hat und es passiert tatsächlich in NRW jetzt was.
Ich habe mich gefragt, um nochmal auf den Täter zu kommen, ob Täter, den man so lange hinterher ermittelt, 7 Jahre, ein unendliches Puzzle, ein Marathonlauf, das meiste am Schreibtisch, ob solche Täter auch eine eigene Form von Faszination entwickeln. Die sind ja nicht doof.
Genau, die Täter sind hochintelligent und den Fall, den ich jetzt in meinem Buch schildere, gerade er ist sehr empathisch gewesen, eloquent, hochintelligent und es ist tatsächlich ein Katz-und-Maus-Spiel gewesen. Und es, ich glaube, die Faszination, soweit man das über einen kriminellen, wirklich kriminellen Täter sagen darf, die war, glaube ich, ein kleines bisschen sogar gegenseitig. Also irgendwo hatte man bei Vernehmungen immer das Gefühl, hat sie mich jetzt oder bin ich einen Schritt weiter? Also das war schon wirklich faszinierend.
Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes, wie Kriminelle und Fehler im System uns Milliarden kosten, so heißt das Buch der Steuerfahnderin Birgit E. Orts, das für viel Wirbel gesorgt hat und das dem Vater gewidmet ist. Warum, Frau Orts?
Mein Vater hat immer gesagt, dass ich gut schreiben kann und mein Vater war ein sehr wahrheitsliebender Mensch und hat natürlich mitbekommen, wie ich arbeite beziehungsweise was ich mit mir rumschleppe selig und er hat immer gesagt, schreib alles auf, schreib ein Buch.
Hat das noch lesen können?
Nein, leider nicht.
Eben in Imperfekt gesetzt?
Nein, leider nicht.
Aber das hätten Sie gern. Und er hat immer die Wahrheit sagen wollen.
Genau.
Haben Sie das von ihm?
Ja. Also er hat immer gesagt, die Wahrheit ist unbequem, da werden viele nicht mit umgehen können, aber es ist nie falsch, dafür einzustehen und deswegen habe ich es ihm auch gewidmet, weil er so an mich geglaubt hat und auch an die Tatsache, dass ich über all das, was ich erlebt habe, auch tatsächlich ein Buch schreiben kann.
Mhm. Es ist ein Insiderbericht, der das Zeug hat zum Krimi. Sind Sie privat eine Krimileserin, Frau Orts?
Definitiv. Ich habe ungefähr 3000 Bücher zu Hause und das meiste davon sind tatsächlich Krimis.
Und die stehen, Krimis zur Entspannung.
Ja,
unbedingt. Von klein auf? So
ja,
die 3 Fragezeichen
genau.
Und heute sind es andere?
So ist es.
Ein Kind mit Talent zum Kreuzverhör wurde mir gesteckt. Wie macht sich ein Kind mit Talent zum Kreuzverhör bemerkbar?
Ja, ich glaube, ich bin schon relativ früh meiner Umwelt ab und zu schon mal auf den Geist gegangen, weil ich so viele Fragen gestellt habe. Ich habe mich nie damit zufrieden gegeben, dass einer gesagt hat, das ist so. Ich wollte immer wissen, wieso ist das denn so und warum ist das so? Und dadurch kann schon mal ein Kreuzverhör, also es gibt im Bekanntenkreis auch Leute, die sagen, wenn ich viele Fragen gestellt habe, hey, du bist nicht in deinem Beruf, du musst mich jetzt nicht ins Kreuzverhör nehmen.
Was für ein Glück, dass ich heute die Fragen stellen darf, ohne sie, hoffe ich, zumindest ins Kreuzverhör zu nehmen. Aber habe ich ja Glück, dass ich das umdrehen darf. Möglicherweise ist an Ihnen eine Pilotin verloren gegangen, sogar eine Kampfpilotin.
Ja,
erzählen Sie mal.
Ja, das stimmt. Ich wollte Kampfpilotin werden bei der Bundeswehr. Jetzt bin ich ja auch schon nicht mehr so ganz so jung. Und als ich 1985 bei der Bundeswehr angefragt habe, die war zu dem Zeitpunkt offen schon für Frauen. Das war ja in der Zeit relativ neu. Da hat man mir dann gesagt, ja, Sie können hier gerne studieren, aber an unsere Flieger dürfen Sie nicht. Also so hat man es natürlich nicht wörtlich gesagt, aber die Zeit war noch nicht reif, dass ich tatsächlich Pilotin werden konnte als Frau. Das ist natürlich heute Gott sei Dank ganz anders.
An die Flieger lassen wir dich nicht ran, hieß es vor.
Ja, das war natürlich, das war eine lustige Aussage von einem.
In den 80er Jahren muss das so gewesen sein, Ende der 80er, 90er?
Ne, Mitte der 80er.
Ja.
Genau.
Na, da war man noch nicht so weit.
Nein, da war man noch nicht so weit.
Haben Sie dem nachgetrauert?
Nein, ich habe nicht, ja, nachgetrauert. Ich wollte dann auf die zivile Luftfahrt umsteigen. Das hat sich aber hinterher irgendwie anders ergeben. Nur ich gestehe, also wenn ich einen Tornado oder einen Eurofighter sehe, dann muss ich schon stehen bleiben. Dann.
Und ich gestehe, dass ich die Kurve vom Wunsch, Kampfpilotin zu werden, zum Finanzamt, was ja immer so mit Steuererklärungen wie meiner anfängt, ziemlich scharf finde. Wie kam die?
Ja, das ist noch ganz einfach. Meine Eltern haben gesagt, Kind, mach was Ordentliches und bewirb dich mal beim Finanzamt. Und dann habe ich mich beworben und bin erst nicht genommen worden, was ich ziemlich gut fand und wollte dann tatsächlich in Richtung Pilot weitermachen. Aber dann ist jemand abgesprungen und damals war das so, da musste die 18-Jährige nicht gefragt werden. Da konnten auch die Eltern noch sagen, ja, das Kind hat immer noch Interesse. Und so bin ich beim Finanzamt gelandet.
Was sind Sie für ein folgsames Kind?
War ich.
Gewesen.
War ich.
Ja. Ich meine, das ist doch erstaunlich. Finanzamt, die meisten, total wichtiger Beruf, aber Schreibtisch und Papier. Und Papier ist auch geduldig und Akribie braucht man. Aber so den großen Abenteuersinn braucht man zumindest zu Beginn nicht.
Das stimmt. Deswegen, das habe ich auch nach kurzer Zeit gemerkt, dass der Schreibtisch nichts für mich war, bin ich dann auch in den Außendienst gegangen und war erstmal 8 Jahre lang Betriebsprüferin. Mhm. Das war immerhin schon Arbeit mit Menschen. Man musste wühlen damals schon und prüfen und man hat andere Menschen kennengelernt. Man muss sich natürlich auch die direkten Fragen gefallen lassen. Man kann nicht sagen, ich rufe morgen nochmal an, sondern man steht da und der Steuerberater konfrontiert einen mit Problemen und man muss sofort reagieren. Das war schon spannend, aber dann habe ich halt festgestellt, es gibt noch was Spannenderes und das ist die Steuerfahndung und da bin ich halt seit 22 Jahren.
Die im Gegensatz zur Betriebsprüfung nicht angekündigt wird und nicht ein in den allermeisten Fällen normaler Vorgang ist, sondern eben die unnormalen Vorgänge betrachtet. Was muss man mitbringen für den Job, den Sie jetzt machen? Oder wenn sich jemand für Ihr Team bewirbt, wen können Sie brauchen?
Wir brauchen jemanden, der viel Motivation hat, gerechtigkeitsliebend ist, teilweise auch intrinsisch motiviert, weil mit großen Beförderungschancen können wir nicht dienen. Auch das ist ein Problem, ein strukturelles Problem bei uns in der Verwaltung. Wir brauchen jemanden mit kriminalistischem Gespür, mit viel Ausdauer, mit Teamgeist.
Aber alle Steuerfahnder sind, wenn ich es richtig gelernt habe, gewesene Finanzbeamtinnen und haben also wirklich angefangen mit dieser Schreibtischarbeit und sich dann spezialisiert. Und der Anteil derjenigen, die dann in die Fahndung gehen, liegt nur mal 3%.
So ist es, ja. Wir haben alle gleich angefangen. Alle die gleiche Ausbildung beim Finanzamt mit dem dualen Studium. Und danach hat jeder im Finanzamt erstmal seinen Arbeit verrichtet, ob das jetzt Steuererklärung bearbeiten oder die Erhebungsstelle oder die Bewertungsstelle ist, alles wichtige Stellen.
Nur aber Sie sind Exoten im eigenen Haus sozusagen.
Das ist richtig, ja. Komplett richtig. Wir sind tatsächlich Exoten und ich glaube, es weiß immer noch nicht, also da draußen, die Bürger und Bürgerinnen wissen sowieso nicht, was wir machen. Im Fernsehen sieht man uns bei Razzien vielleicht mal Kartons raustragen. Aber dass wir eigentlich eine Steuerpolizei sind, das weiß keiner. Eine richtige Strafverfolgungsbehörde innerhalb der Finanzverwaltung. Das kann eigentlich nicht funktionieren, weil die Finanzverwaltung ist auf Bürgernähe. Die ist fiskalisch ausgerichtet auf Bürgernähe, auf Dienstleistung. Wir sind eine Strafverfolgungsbehörde. Das hat mit Dienstleistung natürlich nichts mehr zu tun.
Ein Teil Ihrer Arbeit ist, bevor Sie die Kartons raustragen. Der größere Teil ist wahrscheinlich, nachdem Sie die Kartons herausgetragen haben und dann alles Studieren, ordnen, zusammenpuzzeln?
Ja, also das kommt auf den Fall an, beziehungsweise auf die Struktur, die wir ermitteln. Es kann auch sein, dass wir 3 Jahre strafprozessuale Maßnahmen fahren, bevor wir durchsuchen. Wir müssen ja erstmal die ganzen Verdachtsmomente so konkretisieren, dass wir sagen, wir wissen, wo wir hingehen und wo wir hingucken müssen. Aber natürlich ist ein riesengroßer Teil natürlich nach der Durchsuchung. Und es sind nicht nur Kartons. Zurzeit ist die Tendenz natürlich elektronische Medien. Mhm. Und das sind teilweise Terabyte an Speichermedien, die wir auswerten müssen.
Und Sie brauchen gute Hacker, ne? Ich glaube, das sollten wir nicht weiter drehen. Leben Sie eigentlich gefährlich, Frau Orts? Ich meine, Täter kommen ja auch wieder frei.
Sagen wir es mal so. In meinem Buch schildere ich das, was passiert, wenn man als naiver Steuerfahnder ohne kriminalistische Ausbildung in einen Bereich der organisierten Kriminalität reingeworfen wird und was dann passiert, wenn man so naiv ist. Und bei mir ist natürlich einiges passiert, was ich ja auch beschrieben habe. Ich würde nicht sagen, dass der Job an sich, der Beruf des Steuerfahnders, gefährlich ist. Natürlich ist Eigensicherung ein wichtiges Thema.
Also Sie haben Morddrohungen gekriegt, Sie haben zeitweise Personenschutz gebraucht und inzwischen kennt man Ihr Gesicht.
Ja, aber die Täter sind intelligent. Wenn ich nicht da bin, dann sind andere Kollegen da, weil wir sind mittlerweile doch schon eine richtig gute, große Truppe. Auch in allen anderen Bundesländern, nicht nur in NRW.
Ich merke, Sie nehmen das pragmatisch. Birgit Orts heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Steuern sind der Preis, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft zahlen, meinte 1870 Oliver Holmes, Richter am obersten US-Gericht. Die Weisheit ist so alt wie schwer bestreitbar. Unser Gast, die Steuerfahnderin Birgit Orts, begibt sich auf die Spur des hinterzogenen Geldes in die komplizierten globalen Strukturen krimineller Machenschaften. Frau Orts, haben Sie bei Tätern eigentlich auch mal sowas erlebt wie Reue?
Nein, tatsächlich nicht. Also in dem Bereich, in dem ich arbeite, garantiert nicht. Dieser Bereich der organisierten Kriminalität, der ist so ausgeklügelt, so durchdacht. Diese Täter haben wirklich tatsächlich nur ein Ziel, nämlich dem Staat das Geld rauben. Es mag den Individualfall geben, der dann erwischt worden ist und gesagt, wo einer sagt, ja, Mensch, tut mir leid, dass ich meine Million in Luxemburg vergessen habe zu erklären.
Okay, unserem fällt es schwer, sich zu erklären, wie man eine Million vergessen kann. Wir haben schlicht kleinere Gehälter. Aber nun gibt es ja Leute, manchen glaubt man es, manchen weniger. Das ist reines Bauchgefühl. Die sagen, ich bin so schusselig, ich habe über die eigenen Finanzen keine Übersicht. Ich unterschreibe alles, was mein Steuerberater mir vorlegt. Wie denken Sie über solche Sätze?
Ja gut, das kommt vor. Also dafür hat man ja den Steuerberater. Ein sehr netter Handwerker mal gesagt, also entweder ist man ein guter Handwerker oder ein guter Kaufmann, aber beides zusammen passt nicht. Und da kommt es natürlich vor, dass jemand sagt, ich bin zu schusselig, ich brauche einen Steuerberater und ich unterschreibe alles. Ja, dafür ist der Berater da.
Aber bei der Million in Luxemburg ist ihm der Betrag zu hoch, den man da zufällig vergisst, kann ich verstehen.
Ja, das, also ich will jetzt nicht auf die beratenden Berufe, ob die da Fehler machen oder ob da was eingebaut wurde. Das sind tatsächlich Leute, die vielleicht ihrem Steuerberater davon gar nichts gesagt haben.
Gibt's eigentlich in Ihrem Sprachgebrauch das Wort Kavaliersdelikt?
Nein. Ich werde öfter danach gefragt, ob Steuerhinterziehung Kavaliersdelikt ist. Nein, das darf es nicht sein, das ist es auch nicht. Jeder, der das macht, weiß, was er macht. Und der macht es aus einem Grund. Geldgier. Das ist der Antrieb. Das ist der Antrieb von allem. Geldgier oder teilweise bei Personen, die über unfassbar viel Vermögen verfügen, die bewegen sich so nach dem Motto, mir steht das zu, mich außerhalb der Rechtsnorm zu bewegen. Mhm. Und in diesen Strukturen der organisierten Kriminalität ist es sowieso. Es hat mal ein Beschuldigter zu mir gesagt, Frau Orts, Steuerhinterziehung ist mein Job.
Mein Job?
Ja.
Da ist das bis zur Reue sehr weit.
So ist das.
Es gibt auch das schöne arabische Sprichwort, klaue ein Schaf und dann wirst du gehängt, klaue eine Herde, dann wird man mit dir verhandeln. Und viele Steuersünder kommen ja tatsächlich ganz günstig weg am Ende, wenn sie so und so viele Millionen schulden, dann zahlen sie vielleicht die Hälfte. Und der Staat sagt dann zähneknirschend, besser irgendwas in der Kasse als gar nichts.
Ja, da muss man natürlich unterscheiden zwischen dem, was tatsächlich richtig festgesetzt wird, und das wird auch richtig festgesetzt. Also wenn ich jetzt jemanden, wenn ich an einem Strafverfahren habe und ich ermittle und es werden am Schluss 10 Milliarden festgesetzt oder 10 Millionen, Entschuldigung, so hoch wollen wir gar nicht gehen, und derjenige zahlt das nicht, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir sagen, okay, auf den Rest verzichten wir. Nein, 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 der bleibt da schon bestehen. Es geht dann mehr um Strafmaß, wo man da...
Danke für das Stichwort, denn das sind natürlich die Fälle, die einem ein bisschen aufstoßen, die dann veröffentlicht werden, wo dann auch die Zahlen in die Presse kommen und wo dann viele denken, auch mit Grund, die Kleinen, da nimmt man es genau, die Großen lässt man laufen. Ist auch ein Tenor Ihres Buchs.
Ist ein Tenor, genau. Und da wollte ich ja auch durch das Buch mitteilen, dass wir da kräftig gegensteuern wollen und wo es dran scheitert.
Naja, aber bei jedem, der mehrfachen Ladendiebstahl begeht, da misst sich das Strafmaß auch nach dem Wert dessen, was er gestohlen hat.
Ja. Ne?
Und wenn jemand Steuern hinterzieht in großem Umfang, hat man manchmal den Eindruck, okay, von der Gerechtigkeit her, Sie sagen, es steht dann immer drin, also das und das schuldet er, aber was er dann wirklich zahlt oder wie lange er dann wirklich in den Knast geht, das ist dafür im Vergleich manchmal übersichtlich.
Ja, jetzt bin ich natürlich kein Richter, der das Strafmaß letztendlich festsetzt, welche Gründe auch immer dazu führen. Es spielen natürlich viele Sachen eine Rolle. Zum einen ist es natürlich der hinterzogene Betrag, es ist die kriminelle Energie, die jemand an den Tag legt. Es ist die Frage, ob jemand, wie in meinem Fall geschildert, umfassend aufgeklärt hat, umfassendes Geständnis abgegeben hat, sozusagen fast schon in so eine Kronzeugenregelung reinrutscht. Ist das Strafmaß natürlich geringer. Und das Strafmaß ist definitiv, diese Fälle habe ich auch gehabt, exorbitant höher, wenn jemand sagt, ich macht das gerne immer wieder, ich gestehe auch nicht und guckt mal, wie ihr klarkommt. Bei dem ist das Strafmaß natürlich erheblich höher. Mhm.
Ihr Schwerpunkt sind die kriminellen Strukturen, also Clans, Umsatz, Steuerhinterziehung in großem Umfang, Cum-Ex, also diese Finanzkarussells, wo niemand mehr weiß, wem die Aktien eigentlich kurzfristig gehört haben und dann fleißig Steuern erstattet werden, die nie bezahlt wurden. Also wirklich diese ganz puzzeligen und hochkriminellen Geschichten. Wollen Sie das noch bis zum Ende Ihres Berufslebens machen, Frau Orts?
Ja, natürlich. Die Aufklärung gerade dieser Strukturen, die ist so schwierig und so puzzelig, das dauert schon ein paar Jahre. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in diesem Bereich weitermachen, um diese Gelder wieder zurückzuholen. Weil unser Staat, der könnte so vieles besser finanzieren und wir müssten uns nicht mehr über Grundrenten oder die Finanzierung des Bildungssystem unterhalten, wenn wir diese Beträge
da wären.
Genau.
Ne?
Und gerade bei Cum-Ex, das ist ja organisierte Kriminalität pur, ja.
Also es gibt seit dem vergangenen Jahr ein höchstrichterliches Urteil, dass das kriminell ist, während es ja lange versucht wurde, so breit zu machen, dass es zwar vielleicht nicht legitim, aber doch noch legal ist. Hier helfen solche Urteile?
Ja, es ist in der Tat so, dass nicht bis zum Letzten draußen oder auch bei unseren Kollegen selber oder bei Staatsanwälten und Richtern lange Jahre das Problem war, ist es jetzt strafbar oder nicht, weil die Leute, die maßgeblich an der Rechtsauffassung mitgearbeitet haben, haben sich natürlich hinterher als die größten Profiteure entpuppt. Mhm. Und da war natürlich das erste Urteil beim Landgericht Bonn war natürlich maßgeblich dafür, die Feststellung, dass es ein strafbares, kriminelles Handeln ist, da brauchen wir uns jetzt nicht mehr drüber zu unterhalten. Jetzt geht es noch um die Tatbeteiligung.
Nun sind Sie, und das spürt man auch, beseelt von einem gewissen Gerechtigkeitsgedanken, haben aber auch interne Abläufe kritisiert in diesem Buch, das viel Wirbel gemacht hat, viel Kritik am System, Personalnot. Wer den eigenen Laden kritisiert, ist oft die Böse. Haben Sie denn auch andere Reaktionen bekommen als positive? wenn ich mal fragen darf?
Also wenn es negative Reaktionen gibt, habe ich sie nicht mitbekommen. Also
hinter ihrem Rücken.
Vielleicht, ja, weil, aber ich schreibe ja gar nichts Schlimmes. Ich schreibe ja nicht, dass irgendwas aus persönlichen Gründen nicht funktioniert, sondern ich mache nur darauf aufmerksam, dass es strukturelle Probleme sind.
Naja, manchmal ist die Böse diejenige, die sagt, was ist. Ist nicht so selten.
Das ist das mit dem Thema mit der Wahrheit. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Unser Gast, die Steuerfahnderin Birgit Orts, hat immer viel zu viel auf dem Schreibtisch. Frau Orts, wer muss denn gerade vor Ihnen zittern?
Ja, ich bin immer noch im Bereich Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung unterwegs. Und die Leute, die das gerade professionell durchziehen, die sollten sich warm anziehen.
Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung. Dieses Wort kann nur in einer Finanzbehörde laufen. Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung. Was ist das Schönste an Ihrem Beruf, Frau Orts?
Das Schönste? Mhm. Das Schönste ist, dass wir der Gerechtigkeit hinterhergehen, dass wir im Team arbeiten, dass wir auch teilweise wirklich gute Erfolge haben, wenn nach jahrelangem Puzzlespiel wir tatsächlich Täter habhaft werden, dass tatsächlich die auch sanktioniert werden. Also, dass wir Geld zurückbekommen, das dem Staat fehlt. Das sind schöne Momente. Die Arbeit mit den Kollegen ist schön. Auch die Puzzlearbeit und das kriminalistische Gespür ist schön. Also mich fasziniert diese Arbeit nach wie vor. Es ist ein ganz wichtiger Beruf und ein sehr, sehr schöner und vor allen Dingen ein wertvoller Beruf, und der macht Sinn.
Ja, das merkt man Ihnen an. Frau Orts, ich merke schon, die Zeit zum Motorradfahren wird auch in den nächsten Jahren knapp bleiben. Ja. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch hier im Studio bei uns. Herzlichen Dank, alles Gute.
Ich danke Ihnen, vielen lieben Dank.
Und ich will das Buch nochmal nennen, Birgit E. Orts als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes, wie Kriminelle und Fehler im System uns Milliarden kosten, erschienen bei Econ.